Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Heute erhöhen Erfahrung und Routinen die Gefahr falscher Vorhersagen und damit falscher Entscheidungen.
Die Wahrnehmungsfehler sind keine Schwächen einzelner Manager, sondern sie sind menschlich. Jeder Mensch hat das.
Es geht eben darum, sich wirklich ehrliche Antworten auf die Fragen zu geben. War unser Vorgehen tatsächlich immer erfolgreich? Was glauben wir, hat uns erfolgreich gemacht? Und ist das eigentlich tatsächlich zutreffend? Also sich selber immer wieder zu challengen in den eigenen Überzeugungen.
Also praktisch so den reflektierten Zweifel als Notbremse zu nutzen, wenn das Team droht, in blinden Aktionismus zu verfallen oder Entscheidungen schnell durchzuwinken oder zu schnell auf alte Erfolgsrezepte zurückzugreifen.
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
Und wir freuen uns wieder, dass Sie dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
Ja, wir sind im Moment, also wir beide, so wie Schiffe, die sich nachts begegnen.
Ich sehe ab und zu mal deine Positionslichter.
Ja, von hinten, ne?
Stimmt.
Ja, genau. Einmal fliege ich raus, heute fliegst du wieder raus. Ja. Also es ist schon im Moment eine heftige Zeit. Aber es geht uns gut. Ich hoffe, Ihnen auch. Nächste Woche sind wir dann schon auf dem Weg nach Nairobi zu unserer eigenen Leadership Academy. Davon erzählen wir dann aber am Ende des Podcasts noch mal ein bisschen.
Ich freue mich jedenfalls schon mal.
Ja, das wird wieder super. Ich freue mich auch. So ganz raus aus dem normalen, ja, Geschäftsalltag. In
genau.
Was ganz Tolles, Inspirierendes, Neues. Aber heute sprechen wir über ein genauso inspirierendes Thema. Und das ist ein Thema, das ja viele unserer Klienten umtreibt und eigentlich, man könnte sagen, CEOs und Top-Management-Teams quasi den Schlaf raubt.
Ja, absolut.
Ne, denn es geht so um eine zentrale Frage: Wie können wir in diesen Zeiten der Unsicherheit richtige oder zumindest hinreichend gute Entscheidungen treffen? Das ist ja nicht so easy.
Nee, das ist immer schwieriger und das ist natürlich eine Frage, die fast so ja ins Mark des Selbstverständnisses von Top-Managern geht. Ne?
Mhm.
Denn die verstehen sich ja so als ja informierte und rationale Entscheider, die irgendwie auf Basis guter Urteilskraft richtige, weitreichende Entscheidungen treffen, die die Zukunft ihres Unternehmens sichern. Also das ganze Selbstverständnis basiert ja darauf zu sagen, wir wissen, was zu tun ist, weil wir eine ziemlich gute Einschätzung der Zukunft haben.
Also uns geht's ja eigentlich sehr ähnlich, ne? Also auch als Privatperson. Wir entscheiden uns ja jeden Tag, ob wir heiraten, Familie gründen, neuen Job suchen, ein Haus kaufen, Geld anlegen.
Mhm.
Und die Frage ist ja, auf welcher Basis tun wir das?
Wenn wir das wüssten.
Wir tun das eigentlich so intuitiv auf der Basis von Erwartungen an die Zukunft. Ne, es ist so meist so,
genau.
So Bauchgefühl implizit, sind oft unbewusste Prognosen aus dem Bauch heraus. Und oft funktioniert das, oft aber eben auch nicht.
Ja, genau. Und ich meine, wenn es um uns selber geht, dann tragen wir ja nur selber die Konsequenzen davon.
Mhm.
Aber für Unternehmen ist es eben nochmal was ganz anderes oder für Manager. Denn gute Entscheidungen auf Basis guter Prognosen oder zutreffender Erwartungen sind ja besonders wichtig, weil diese die Grundlage von Zukunftsentscheidungen betreffen. Also Erfolg oder Misserfolg, Überleben oder nicht Überleben, ist eben eine ganz klare Frage, ob ich ein klares Bild von der Zukunft habe. Und das sind ja ganz fundamentale Fragen. Also muss ich fragen, was weiß ich, wie werden sich zum Beispiel unsere Kunden in der Zukunft verhalten?
Ja, oder welche Investitionen wollen wir tätigen und welche Kosten können wir uns leisten?
Ja, oder müssen wir die Produktion hoch oder runterfahren? Und da werden im Augenblick ganz, ganz viele Unternehmen echt schwer auf der falschen Ecke erwischt. Oder auch müssen wir Mitarbeiter entlassen oder neue aufbauen? Also all das sind ja sehr fundamentale Fragen, die jeden Manager heutzutage umtreiben.
Ja, schlechte Prognosen bedeuten ja eigentlich, dass Unternehmen auf dem falschen Fuß erwischt werden und ihre Möglichkeiten am Markt eben nicht voll ausschöpfen können.
Genau.
Und am Ende kann ja sogar die Existenz bedroht sein. Das haben wir auch schon häufig erlebt bei Unternehmen.
Und deswegen ist es ja genau eine der Hauptaufgaben von Top-Managern und ihren Führungsteams. Sie sind diejenigen, die den Kurs festlegen und Entscheidungen treffen auf Basis von Prognosen und Erwartungen. Natürlich zumeist unterstützt von Expertenteams, die um sie herum sind.
Aber jetzt kommt das Problem. Und das gucken wir uns ja heute an. Denn anders als wir alle glauben, sind wir alle, sozusagen Manager, ebenso wie Experten, ziemlich schlechte Entscheider. Denn sie sind oft ziemlich schlechte Prognostiker. Also die Einschätzung gleicht viel häufiger, als wir denken, so einem, was man eigentlich so nennt, so ein Blick in die Glaskugel. Und dazu gibt es ja auch ganz konkrete Studien, wie stark Manager in ihren Entscheidungen und Prognosen daneben liegen.
Der fundamentale Punkt bleibt einfach, Manager irren sich. Systematisch und manchmal eben auch gewaltig. Also ihre Urteilskraft ist eben nicht selten in einem ganz erstaunlichen Ausmaß getrübt. Und dazu gibt es ja super interessante Studien. Eine der interessantesten, finde ich, ist dieses Buch von Phil Tetlock. Der ist Professor für Psychologie und Politikwissenschaft an der University of Pennsylvania. Und der hat sich genau mit diesem Prognose- und Entscheidungsproblem sehr, sehr intensiv beschäftigt. 2011 hat er das Good Judgment Projekt ins Leben gerufen und daraus eben ein faszinierendes Buch gemacht, das sich wirklich zu lesen lohnt. Super Forecasting heißt das. Die Kunst der richtigen Prognose.
Ja, und ich meine, seine Erkenntnisse sind ja nicht nur ernüchternd, sondern eigentlich alarmierend.
Denn er lud eine große Gruppe von Experten ein und bat sie, Tausende von Prognosen zu machen, also zu Wirtschaft, zu Börse, zu Wahlen, zu Kriegen und zu anderen aktuellen Entwicklungen. Und das Ergebnis war, ihre Prognosen waren ungefähr so gut wie die eines Schimpansen, der auf eine Dartscheibe wirft.
Ja. Phil Tetlock ist relativ hart in seinem Urteil, aber Prognosen sind ja auch schwer, ne? Wenn es um Vorhersagen für die Wirtschaft oder Politik geht. Mhm. Aber was eigentlich ganz spannend ist, in ihrem ureigenen Fachgebiet waren Experten noch schlechter in ihren Vorhersagen,
ja,
als in Gebieten, in denen sie keine besondere Expertise hatten.
Ja.
Das ist schon irgendwie tragisch, weil das erfahrungsbasierte Wissen scheint ihnen tatsächlich im Wege zu stehen bei den guten Prognosen.
Das ist eine total faszinierende Einsicht und das sieht man ja auch selber manchmal an so interessanten Beispielen. Also selbst wenn es um sehr Konkretes im eigenen Geschäft geht, liegen Manager ja nicht selten erstaunlich weit daneben. Man kann das ja im Internet nachschauen, googeln, die schönsten Irrtümer. Ich mache ja am liebsten Steve Ballmer, unseren Lieblings-CEO von Microsoft sozusagen, oder Anti-Lieblings-CEO von Microsoft. Mhm. Der hat ja legendär im Jahre 2007, als das iPhone rauskam, diesen wunderbaren Satz gesagt, also das iPhone hat keine Chance, irgendeinen signifikanten Marktanteil zu erreichen. Absolut keine Chance. Vielleicht 1-2%. Und dann hat der Interviewer gefragt, warum? Und dann sagte Ballmer so, look. Ja? Also das wird niemals irgendwie Geschäftskunden ansprechen, denn es hat keine Tastatur. Ja, und das finde ich irgendwie so, das erinnert mich super genial. An diese wunderbare Vorhersage von Gottlieb Daimler aus dem Jahre 1901. Der hat nämlich auch eine wunderbare Prognose gemacht. Der hat gesagt, weltweit wird es wahrscheinlich nie mehr als 1 Million Automobile geben. Allein schon aus Mangel an Chauffeuren. Und das finde ich einfach, also das siehst du so, was sind eigentlich so die Denkbarrieren? Ja, also,
ja, wie du in dem eigenen Weltbild gefangen bist. Du kannst praktisch gar nicht out of the box denken. Ne?
Ein Auto ohne Chauffeur, undenkbar.
Das sind schon die riesigen Irrtümer in der Weltgeschichte, aber
oder zumindest in der Technikgeschichte. Genau.
In der Technikgeschichte. Aber hier geht es ja um so alltägliche Irrtümer. Denn auch im Kleinen sind ja viele Manager und auch viele Menschen schlecht darin, eine zutreffende Einschätzung der Zukunft zu geben. Also eigentlich ein guter Indikator für diese fehlende Treffsicherheit, kann man eigentlich sagen, von Managern mit Blick auf die Zukunft des eigenen Unternehmens ist ja die Entwicklung von Gewinnwarnungen. Ne? Der Trend ist ja ziemlich beunruhigend, finde ich.
Der Trend ist beunruhigend, aber erstmal ist der Begriff ja nochmal schön, oder? Gewinnwarnung.
Ja,
also eine Sturmwarnung warnt ja vor Sturm. Aber eine Gewinnwarnung warnt halt nicht vor Gewinn, sondern vor weniger Gewinn. Oder im schlimmsten Fall sogar vor Verlust.
Ja? Genau, es müsste doch Verlustwarnung heißen. Warum heißt das denn eigentlich Gewinnwarnung?
Ja, das ist einfach eine Übersetzung aus dem Englischen Profit Warning. Ja? Mhm. Aber es ist halt eben ein Euphemismus, ein verschönernder Begriff oder verschleiernder Begriff. Ja, und hat ja auch Karriere gemacht, wurde 2008 zum Börsenunwort des Jahres gewählt.
Ja, das stimmt aber auch.
Aber was eben interessant ist, diese Gewinnwarnung oder weniger Gewinnwarnung werden halt immer häufiger. Also über Zeit, wenn man so die Linie anguckt, seit 2011 steil und kontinuierlich ansteigende Anzahl. Das heißt, Unternehmen müssen ihre Prognosen, also wie sie ihr eigenes Geschäft für die Zukunft einschätzen, immer häufiger korrigieren. Nach unten, also weniger Gewinn, manchmal aber auch nach oben, mehr Gewinn.
Ja, im Endeffekt ist ja beides gleich schlimm.
Also, absolut.
Sie irren sich über die Zukunft des eigenen Unternehmens und treffen auf dieser Basis natürlich ihre Entscheidung. Ja, das ist natürlich keine gute Basis, wenn du unter falschen Annahmen, die du selbst definiert hast, handelst.
Ich erinnere noch den Achleitner, den hatten wir mal irgendwie in einem Vortrag und er hat gesagt, Paul Achleitner, was die Börse am meisten hasst, ist nicht Verluste, sondern Überraschung. Sowohl nach oben als auch nach unten. Und deswegen analysieren ja die Wirtschaftsprüfer von EY, von dieser Wirtschaftsprüfungsfirma, jedes Jahr die Anzahl der Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen. Und 2022 markiert also wirklich einen neuen Negativrekord, denn das muss man sich mal vorstellen, 3/4 der insgesamt 160 im MDAX, DAX oder SDAX gelisteten Unternehmen korrigierten im vergangenen Jahr ihre Prognose mindestens einmal. Also drei Viertel von
175%.
Ja, und das sind jetzt ja nicht irgendwelche Krauter, sondern das sind die 160 Unternehmen im deutschen sogenannten Prime Standard. Ne? Also das sind wirklich die dominierenden Unternehmen in Deutschland.
Ja gut, wir hatten natürlich den Ukraine-Krieg, den konnte natürlich kein Mensch vorhersehen. Ne?
Ja, völlig richtig. Du musst ja im Prinzip trotzdem sagen, du kannst in einer gewissen Bandbreite, die mache ich auch sozusagen Schätzungen. Ja,
Szenarien. Mhm.
Und innerhalb dessen musst du dich eigentlich schon relativ gut auf die sichere Seite bringen können. Ne? Und ich meine, 3/4 korrigierten ihre Prognose, davon 69, und das ist interessant, 69 nach oben. Und nur 28 nach unten ausschließlich. Also das ist auch interessant. Also
auch nicht gut.
Weil du sagst, wir hatten Ukraine-Krieg, ja, würde jeder sagen, okay, nach unten geht immer. Aber es haben eben auch viele offensichtlich sich zu konservativ positioniert und mussten hinterher nach oben korrigieren. Also was man auf alle Fälle sieht, ist, man kann das so ein bisschen fast als Management durch Raten bezeichnen.
Ja, also das ist irgendwie beunruhigend.
Absolut.
Das muss man ja ganz klar sagen. Klar, wir leben in schwierigen Zeiten, aber ich meine, nach wie vor begreifen sich ja viele Manager als sozusagen die entschlossenen Wirtschaftskapitäne auf der Brücke. Aber im Nebel dieses Unvorhersehbaren und dieser disruptiven Zeiten versagt ja auch ihr Orientierungssinn.
Genau.
Sie sehen genauso wenig im Endeffekt wie andere. Und das ist ja auch gut nachvollziehbar. Ich meine, früher hatten Manager diese komplizierte, aber klare Ursache-Wirkungsprobleme. Denn es gab ja so etwas wie, ja, vor Jahren immer noch eine
zumindest
stabile
vor
Welt.
Vor Covid, ne?
Vor Covid eine stabile Welt, ne? Politisch stabil, zuversichtliche Kunden, eingespielte Lieferketten, niedrige Energiepreise, niedrige Inflation und billiges Geld durch niedrige Zinsen. Also so etwas wie so ein perfektes, stabiles Umfeld für unternehmerische Entscheidungen. Mhm. Und die Zukunft schien im Grunde ja vorhersagbar, zumindest im Großen und Ganzen. Das hat sich heute geändert. Ne?
Das waren die guten Zeiten, rückblickend betrachtet.
Ja.
Und heute, also nach Covid und nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ist eben alles komplett anders. Also die gleichen Manager stehen eben vor hochkomplexen Problemen, die eigentlich ja irgendwie kaum noch vernünftig beschreibbar sind. Ne? Der deutsche Psychologe Dietrich Dörner, er hat dafür einen sehr schönen Begriff geprägt und der nennt das Wicked Problems, also vertrackte oder bösartige Probleme. Das finde ich irgendwie einen sehr zutreffenden Begriff.
Cooler Begriff.
Das ist eben im Prinzip eine Welt, in der Entscheider heute Entscheidungen treffen müssen, die geprägt ist von Komplexität, also es gibt keine klare Ursache-Wirkung oder man kann auch sagen, alles kann passieren, aber auch genau das Gegenteil. Alles ist vernetzt, also alles beeinflusst eigentlich alles. Du hast diese Eigendynamik, also Dinge entwickeln sich dynamisch quasi aus dem Nichts. Du hast diese Intransparenz, also nichts ist eigentlich wirklich klar. Gibt diese Vielzieligkeit, also man muss eigentlich versuchen, scheinbar gegensätzliche Ziele gleichermaßen zu erreichen. Und man hat diese High Stakes, also es steht einfach immer viel auf dem Spiel. Und das ist natürlich eine super, super anspruchsvolle Situation, in der man dann Entscheidungen treffen muss.
Also nichts, wie du es beschrieben hast, ja, nichts ist mehr stabil.
Genau.
Also die Unsicherheit und Unvorhersagbarkeit ist im Grunde die Signatur unserer Zeit. kann man es ja eigentlich zusammenfassen. Und in einer Welt mit Umbrüchen und Unsicherheit, und das ist die Krux, werden Erfahrung und Denkroutinen im Management zu einem echten Risiko. Denn darauf basieren ja Prognosen und Entscheidungen. Und früher waren Erfahrung und Routinen ein echter Wettbewerbsvorteil. Aber heute?
Ja, heute eben nicht mehr. Also früher dienten das eben im Prinzip dazu, einfach mal pragmatisch Komplexität zu reduzieren. Aber heute ist es eben genau anders. Heute erhöhen Erfahrung und Routinen die Gefahr falscher Vorhersagen und damit falscher Entscheidungen. Das klingt hart, ist aber so.
Ja, der Soziologe Hartmut Rosa hat das mal so ganz wunderbar formuliert. So zwei Begriffe. Er sagt, die innere Entscheidungslandschaft der Manager entwertet sich rapide. Also Erfahrungen sind nach vorne geblickt nicht mehr viel wert. Und er bezeichnet das so schön als rutschende Abhänge. Du gleitest, du rutschst so weg, ja, weil du kannst es nicht mehr fassen, du kannst es nicht mehr greifen. Ich finde diese zwei Bilder super.
Ja, genau. Und je schneller du strampelst, desto weiter rutschst du runter. Mhm. Das ist wirklich, ich finde es auch ein super Begriff. Aber es gibt ja noch so ein anderes schönes Bild von Konfuzius. Also wirklich schon.
Du nun wieder.
Viel, ja, ich bin ja wieder mit meinen alten Chinesen dabei. Und von ihm gibt es eben diesen schönen Satz, Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet immer nur das Stück Weg, das wir hinter uns haben. Ja, also
das
insofern,
das hilft, ja, das stimmt,
so da drauf zu schauen, ja, sich eben nicht drauf verlassen.
Also ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten ein unheimlich gutes Bild, um sich klarzumachen, dass das, was sonst so ein dickes Pfund für Manager war, nämlich Erfahrung und die Routinen, die man darauf aufgebaut hat, dass das nicht mehr viel wert ist heute. Und deswegen diskutieren wir heute, wie Denkroutinen an der Unternehmensspitze zu falschen Vorhersagen und Fehlentscheidungen führen können. Und natürlich auch, was Top-Teams dagegen tun können. Und wir fragen uns ganz konkret drei Trommelwirbel, drei Fragen. Ich will ein Lob. Heute war ich konsequent.
Das ist wieder brillant strukturiert, genau.
Ja. Genau. Also bitte, nachdem du mich letztes Mal so
wegen vier fertig gemacht hast.
Ja. Die erste Frage, warum sind gerade Manager anfällig für Wahrnehmungsfehler? Die zweite Frage, was sind die Top 5 Wahrnehmungsverzerrungen, die jedem Manager bewusst sein sollten? Und Frage 3, was kann jeder Manager in und mit seinem Team tun, um die Wahrnehmungsfehler oder Denkfehler quasi auszuhebeln? Also, es geht um diese drei Fragen heute. Die erste Frage, warum sind gerade Manager so anfällig für Wahrnehmungsfehler oder wie man das so schön nennt, kognitive Verzerrungen? Das will ja keiner haben. Ne? Das hört sich schon so fies an.
Nee, und man kann natürlich die Frage beantworten mit diesem schönen Satz, ich glaube, der ist von Churchill. Warum sind sie so anfällig? Weil die Zukunft ist eine verfluchte Zumutung nach der anderen.
Ja, das
ist wieder so ein schöner Churchill-Satz. Aber der Punkt an der Stelle ist, es ist eben in diesen Zeiten so unendlich wichtig, also in diesen Zeiten, die so disruptiv sind, sich bewusst zu machen, dass es diese rapide Erfahrungsentwertung gibt. Das ist, was du vorhin mit den rutschenden Abhängen beschrieben hast. Also,
ich liebe diesen Begriff.
Ja, genau. Und in dieser Erfahrungsentwertung sind eben diese typischen Denkroutinen, die uns vorher geholfen haben, praktisch so als Abkürzung, gefährlich, weil sie eben gute Vorhersagen und Entscheidungen torpedieren können.
Also man muss ja mal ganz demütig sein und sagen, Manager sind auch nur Menschen. Und wie jeder Mensch irren sie sich. Sie sind eben nicht diese rationalen Entscheider, wie sie von außen wahrgenommen werden oder wie sie sich auch selbst gerne wahrnehmen, sondern sie handeln viel irrationaler, als ihnen bewusst ist. Mhm. Und wie alle Menschen leiden sie unter ganz typischen Wahrnehmungsfehlern, ohne dass sie es für sich selbst im Moment erkennen.
Und vor allen Dingen insbesondere dann, wenn sie in stressigen Situationen entscheiden müssen. Und das ist ja in dieser Druckkammer an der Unternehmensspitze ist ja praktisch immer Entscheidungsdruck. Und in diesem situativen Stress, kann man sagen, verleiten eben diese menschlichen Wahrnehmungsfehler Manager dazu, irrational zu urteilen und damit irrational zu entscheiden und zu handeln. Sie treffen keine oder falsche Entscheidungen oder sie wiederholen Fehler aus der Vergangenheit oder verfallen in gefährlichen Aktionismus. Die Liste ist lang und da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein.
Das sind die Fehler, die Wahrnehmungsfehler im ganz Konkreten. Aber wichtig ist mir ja, dass wir ganz deutlich machen, die Wahrnehmungsfehler sind keine Schwächen einzelner Manager. Mm-mm. Und kein Managerversagen, ja, was man dann üblicherweise in der Presse liest, sondern sie sind menschlich. Jeder Mensch hat das.
Es ist kein Skandal, sondern es ist einfach ein Fakt.
Und um das irgendwie zu vermeiden oder auszuhebeln, muss man sich dessen bewusst sein. Das ist die einzige Gegenmaßnahme dazu. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wie menschliches Denken funktioniert und wo die entscheidenden Fehlerquellen liegen.
Und wenn wir verstehen wollen, wie menschliches Denken funktioniert, dann sind wir natürlich schnell bei Daniel Kahnemann.
Kennt jeder.
Zumindest haben viele Manager, die wir kennen, dieses 1000 Seiten dicke Buch auf dem Schreibtisch liegen. Ich bezweifle, dass das irgendjemand mal durchgelesen hat.
Wir ja auch nicht.
Wir auch nicht, genau. Also es ist das meist verschenkte und am wenigsten gelesene Buch überhaupt wahrscheinlich. Aber dieser Daniel Kahnemann ist eben Psychologe und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und er hat eben ganz entscheidende Forschungsarbeit mit Blick auf die Frage geleistet, wie funktioniert eigentlich menschliches Denken? Deswegen eben dieses schöne Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, was vor vielen Jahren erschienen ist. Und Kahnemann hat eben in vielen, vielen Studien über Jahrzehnte hinweg herausgefunden, dass das menschliche Denken eigentlich in zwei verschiedenen psychischen Systemen abläuft. Also einem schnellen System und einem langsamen System. Und diese Systeme sind erstmal voneinander getrennt.
Und diese Grundidee ist ja wirklich spannend. Die hat das ja auch nochmal das Denken in der Richtung revolutioniert.
Mhm, absolut.
Denn er sagt ja einfach ganz schlicht, das schnelle, automatisch ablaufende System nennt er ganz einfach System 1. Ja, gar
super
nichts
innovativ.
Tolles drumherum. Ja, ja, finde ich aber auch gut. Mhm. Und dieses System urteilt, entscheidet und handelt schnell auf Basis unvollständiger Informationen. Ist ja eigentlich cool, dass das Gehirn so schnell und automatisch so eine Aufnahme-, Interpretations- und Entscheidungsmaschine ist.
Absolut, das ist auch super.
Dieses System ist immer in Bereitschaft und absolut wirkungsvoll, denn es ermöglicht eben schnelles Handeln in komplexen Situationen und mit einem relativ geringen geistigen Energieaufwand.
Und mit hoher Geschwindigkeit. Und deswegen ist es eben so gut geeignet, eine riesige Menge an Informationen, unterschiedlichen Positionen, Verhandlungen, Entscheidungen und so weiter in kurzer Zeit zu erfassen und zu bewältigen. Also es ist ein mega effizientes System, das uns eigentlich hilft, Standardsituationen ohne langes Grübeln sehr, sehr gut zu handeln.
Apropos Grübeln, denn Grübel, Zweifel, Ungewissheit, Reflexion, Selbstkritik, das sind die Domänen des bewussten und willentlichen Systems 2. Auch wieder ganz einfacher Name. Mhm. Und dieses System kostet einfach deutlich mehr Zeit und deutlich mehr Energie.
Und die wissenschaftliche, also neurowissenschaftliche Forschung hat eigentlich gezeigt, dass diese Unterscheidung, die kommt ja erstmal so ein bisschen abstrakt daher, aber dass diese Unterscheidung wirklich auch keine akademische Fiktion ist oder irgendwie nur ein Modell, sondern es gilt eben für alle Menschen wirklich, dass sie zwei Systeme haben. Für alle Menschen, aber natürlich für Führungskräfte und Manager ist das von ziemlich großer Bedeutung. Und man hat da sehr interessante Forschungen gemacht am Forschungsinstitut für Neurowissenschaften und Medizin im Forschungszentrum Jülich. Und die haben im Grunde Manager und andere Probanden in so einen Hirnscan, sagen wir es mal vereinfacht, getan. Ja, haben gesagt, was passiert da eigentlich? Und haben eben im Grunde die Hirnaktivität in Entscheidungssituationen versucht, bildlich darzustellen. Und was dabei rausgekommen ist, ist super interessant. In Entscheidungssituationen ist bei Managern das Hirnareal, das Routinen und automatisierte Abläufe steuert, besonders intensiv. Im Grunde sieht es so aus, als würden Manager in Entscheidungssituationen viel automatischer und routinierter handeln als andere Probanden.
Also gerade Manager, kann man ja damit sagen, verfügen offenbar über außergewöhnlich viel kategorisiertes Wissen.
Schubladen sozusagen.
Ja, dass das Gehirn praktisch so in ähnlichen Situationen automatisch abruft. Also Reiz und Reaktion.
Oder Reizentscheidung.
Ne? Und das ermöglicht Managern, schnelle und effiziente Entscheidungen zu optimieren. Und genau das ist ja der Alltag. Genau darauf hat sich ihr System 1 im Laufe der Karriere perfekt optimiert. Das tust du ja. Du wirst ja darauf gedrillt und getrimmt. Und genau das ist tatsächlich auch nachgewiesen worden. Das ist der große Vorteil von, ich sag mal, Managergehirn.
Es gibt wirklich ein Managergehirn, das auf diese Logik ausgerichtet ist oder sich daran entwickelt hat. Das Dilemma ist allerdings, dass eben dieses schnelle System 1 und das langsame System 2 auf den gleichen Vorrat an mentaler Aufmerksamkeit zugreifen. Die ziehen sozusagen ihre Energie aus dem gleichen Tank von mentaler Energie. Und deswegen hat eben das Gehirn eine sehr ökonomische Arbeitsteilung entwickelt, indem es nämlich sagt, okay, in Routinesituationen dominiert automatisch das System 1 und das System 2, das schalten wir mal in so eine Art Ruhezustand oder in so eine Art Energiesparmodus, so Hibernation Mode wie beim Computer, nach dem Motto, das bleibt erstmal ruhig und das kommt gar nicht zum Einsatz, weil wir brauchen die ganze Energie für das System 1.
Das erklärt ja, warum sozusagen Zweifel und Reflexion sozusagen im Alltäglichen, ganz bewusst sage ich das mal, bei Top-Managern nicht zum Standardverhaltensrepertoire gehören. Sie mussten sich ja im Laufe ihrer langen Karriere ein perfekt optimiertes System 1 antrainieren, das sie praktisch in die Lage versetzt, ihren hochfrequenten Führungsalltag zu bewältigen. Es ist ja eigentlich cool. Die Idee ist ja grundsätzlich cool.
Wir sind wie austrainierte Athleten an der Stelle.
Ja, genau. Also dass dieses System 1 funktioniert ja super routiniert und reibungslos. Aber genau deshalb, weil es so sozusagen über automatische Routinen abläuft, ist es gefährlich für die Wirksamkeit von Führung.
Denn das ist eben der Nachteil, dieses intuitive, schnelle System 1 ist eben anfällig für Irrtümer, weil es benutzt eben im Grunde sowas wie Abkürzungen im Denken.
Und erfahrungsbasierte
Abkürzungen. Erfahrungsbasierte Abkürzungen, ja genau. Und Abkürzungen führen dich eben manchmal auch in den Wald. Das hat aber die Neurowissenschaft in den letzten Jahren wirklich nachgewiesen. Dieses System 1, also als schnelles menschliches System von, wie ein Autopilot eigentlich, ist extrem anfällig für Fehler und Wahrnehmungsverzerrungen, also diese sogenannten Biases.
Ja, wir nennen das ja sogar Brain Chains. Ich finde den Begriff eigentlich ganz schön, weil diese Wahrnehmungsfehler, die in diesem schnellen System 1 durch dieses schnelle Abrufen von Routinen veranlagt sind, quasi diese Wahrnehmungsfehler legen ja das menschliche Gehirn tatsächlich an die Kette. Deswegen Brain Chains. Und ich muss es nochmal sagen, sonst ist das irritierend, ne? Also diese Brain Chains sind nicht auf individuelle Fehler einzelner Führungskräfte zurückzuführen.
Nein.
Sie entstehen dadurch, dass das hocheffiziente Denksystem 1 schnell und auf der Grundlage unvollständiger Informationen urteilt und entscheidet.
Und um eben auf Basis unvollständiger Informationen zu urteilen und schnell zu entscheiden, muss das Gehirn eben mit Filtern arbeiten. Also es filtert relevante Informationen rein und unrelevante raus. Und das ist eben der Nachteil. Filter zeigen eben niemals das ganze Bild, sondern sie sind in gewisser Hinsicht eine Verzerrung.
Wir sind ja alle davon betroffen. Ja, das ist ja nun mal in unseren Gehirnen so veranlagt. Aber wie wir schon gesagt haben, Spitzenmanager sind eben besonders gefährdet, weil gerade an der Spitze von Unternehmen man diese ganz besondere Kombination findet aus höchster Komplexität, höchstem Handlungsdruck und höchstem Leistungsanspruch.
Genau.
Und das bildet einfach so ein fruchtbares Biotop für Wahrnehmungsverzerrungen und Denkfehler. Dadurch, dass Manager eben diese Routinen so stark ausgeprägt haben, sind sie einfach anfälliger als andere.
Genau, und deswegen ist es eben so wichtig, dass Manager systematisch daran arbeiten, ihr top austrainiertes, schnelles System, also das System 1, gezielt einzubremsen und ganz gezielt bestimmte Situationen in diesem zweiten, trägeren System anzugehen. Also einfach bewusst diesem System 2 auch mal das Kommando zu übergeben. Nur wenn das gelingt, können sie eben diese Wahrnehmungsfallen, diese Biases klug umschiffen oder ihnen ausweichen.
Also Kahneman hat ja so, ich glaube, über 40.
Ja, ich glaube, über 40. Ja, genau. Und wenn das du im Internet nachguckst, findest du noch
genau.
mehr.
Also ja, genau, also ganz schrecklich. Aber wir haben mal einfach für uns geguckt, wir sehen das ja in der täglichen Arbeit auch. Wir haben mal 5 Wahrnehmungsfehler rausgesucht, die einfach am allerhäufigsten auftreten. Wir haben das lange hin und her gedreht.
Ja, genau.
Aber wir haben uns auf 5 geeinigt, weil ja, die machen schon viel aus.
Also wenn du die 5 im Griff hast, dann bist du schon ziemlich viel besser als alle anderen.
Ja, also wir schauen jetzt mal drauf. Schauen Sie doch mal, ob Sie sich da drin auch so ein bisschen erkennen. Ja, die zweite Frage. Also, was sind denn diese Top 5 kognitiven Verzerrungen oder Wahrnehmungsfehler, die, wie wir finden, jedem Manager sehr klar bewusst sein sollten? Also das sind auch, wie wir gesagt haben, ja die 5 häufigsten Denkfehler, die wir beobachten. Und der erste, das kennt jeder, ist der Selbstüberschätzungsfehler. Wir überschätzen systematisch unsere Kompetenz und unsere Fähigkeiten. Das kennen wir aus dem Privaten, also ich sag jetzt mal beim Sport. Wir kennen das ganz sicherlich auch, wenn wir Präsentationen machen müssen. Wir überschätzen immer, wie schnell wir sein können und merken, dass wir viel, viel länger Zeit dafür brauchen.
Das kann ich dir sagen.
Mhm. Aber im beruflichen Kontext sehen wir das in solchen Sätzen wie: Auch wenn das letzte Projekt 1 Jahr länger gedauert hat als geplant, ha, diesmal schaffen wir es in 8 Monaten. Ganz sicher. Mhm.
Ja, es ist genau wie du sagst. Zwischen Selbstbewusstsein, das braucht man ja, und Selbstüberschätzung, das braucht man nun wirklich nicht, liegt eben ein schmaler Grat. Und Manager schätzen eben das eigene Wissen und die Persönlichkeiten meist besser ein, als sie tatsächlich sind. Wie alle anderen Menschen auch, nur dieser Selbstüberschätzungsfehler kann natürlich fatale Folgen haben. Ich meine, man muss nur mal angucken, dieses ganze Elend um diese IT-Sparte Cariad bei VW. Ne, man hat gedacht, ja, wir können mit Google mithalten, fangen das Ding mal an, dann dauert's länger, dann wird's teurer, dann funktioniert's doch nicht. Also das ist ein typisches gutes Beispiel, wie so ein Riesenprojekt eigentlich durch Selbstüberschätzungsfehler an die Wand fällt und dann auch mal wieder zurückgesetzt werden muss.
Also in vertraulichen Gesprächen zeigt sich immer, dass die Manager ihre individuelle Leistung besser einschätzen oder höher einschätzen als die ihrer Kollegen.
Das ist auch ein schönes Beispiel.
Hier sind etwa 90% der Mitglieder eines Top-Teams schätzen sich selbst besser ein als der Teamdurchschnitt.
Bescheidenheit sieht anders aus.
Ja, aber das ist so ein Selbstbewusstsein, was dann schnell in ein verzerrtes Selbstbild umkippen kann. Sie unterschätzen damit beispielsweise ganz häufig die Zeit, den Aufwand oder auch das Investment, um Innovationen tatsächlich erfolgreich am Markt umzusetzen.
Ja, genau. Oder sie überschätzen systematisch den Erfolg eines neuen Produkts oder unterschätzen den Aufwand, den es braucht, um das erfolgreich zu machen.
Ja, das Gleiche gilt ja auch für strategische Prozesse. Wir haben das ja schon gesagt. Ambitionierte Planungen nach unten anzupassen, ist in vielen Unternehmen mittlerweile die Regel.
Genau, dann sind wir wieder bei Gewinnwarnung. Ne? Mhm. Ganz besonders interessant ist das natürlich bei diesem ganzen Thema Merger und Acquisitions, also Unternehmenszusammenschlüssen oder Übernahmen. Das ist ja super faszinierend. Egal wie weit man zurückguckt, 20, 30 Jahre bis heute, es ist immer gleich, 70-80% dieser Fusionen scheitern. Sie bringen nicht das angestrebte Ergebnis in Bezug auf Innovation, Kosteneinsparung oder sonst irgendwas.
Synergien,
Das S-Wort, genau. Ja, und die Liste ist ja lang. Ich meine, wir erinnern uns alle, Daimler Chrysler, die Hochzeit im Himmel, ja, oder Allianz und Dresdner Bank, aber auch diese gescheiterte Übernahme von VW durch Porsche. Warum scheitert das? Da gibt es eben diese schöne sogenannte Hybris-Hypothese.
Ja, die ist auch von Kahnemann.
Die ist auch von Kahnemann und die sagt eben, Manager, also CEOs und die Aufsichtsräte überschätzen eben ihre Fähigkeiten systematisch und sie unterschätzen die Schwierigkeiten, die mit so einer Fusion verbunden sein werden.
Ja, das ist so die Begeisterung von der Idee, ne? Aber dann die langen, hohen Mühen der Umsetzung.
Ja, es ist die Begeisterung der Idee. Es gibt natürlich noch viele andere Hypothesen, die damit zusammenhängen. Sie lieben es, riesige Unternehmen zu führen und nicht nur sehr große. Mhm. Ja, oder sie lieben es, damit verbundene höhere Boni zu beziehen und so weiter und so fort. Es gibt viele Gründe dafür.
Also das ist der Selbstüberschätzungsfehler. Wie gesagt, menschlich, aber ja, im Top-Management ist da schon ein sehr fruchtbares Biotop für.
Und besonders gefährlich.
Der zweite Denkfehler oder Wahrnehmungsfehler, also wie wir verzerrt im Grunde die Realität wahrnehmen, ist der Bestätigungsfehler. Das haben Sie sicher schon mal gehört. Wir suchen in der Welt nicht nach Fakten, sondern nach dem, was unsere Erwartungen bestätigt.
Das Gehirn ist keine Faktenverarbeitungsmaschine, sondern eine Erwartungsbestätigungsmaschine.
Ja, genau. Also es ist wie so der psychische Automatismus dieses Bestätigungsfehlers, filtert und interpretiert Informationen unbewusst so, dass wir uns bestätigt sehen in den eigenen Überzeugungen, in vermeintlich erfolgreichem Verhalten, in den eigenen Entscheidungen. Das kann jeder auch bei sich selbst nachprüfen. Also wie häufig gehen wir wirklich widersprechenden Aussagen nach? Oder wie häufig sagen wir so, siehste, habe ich doch gesagt.
Ja, oder ein tolles Buch, sehe ich ganz genauso.
Ja, genau. Ne? Man sucht immer so ein bisschen nach dieser Bestätigung. Und im Management ist das noch härter, weil es hat natürlich immer Konsequenzen. Also da sind dann solche Sätze, die wir immer wieder hören, so nach dem Motto bei einem Merger, die Synergien sind so nicht realisierbar, unmöglich. Unsere Entscheidung war und ist richtig. Wir ziehen das jetzt einfach noch konsequenter durch. Das ist so ein bisschen dieses Thema, sollten wir jetzt mal Zweifel kriegen oder nein, wir fühlen uns bestätigt. Und wir suchen nach Beweisen.
Dann zieht man es einfach nur noch mit noch mehr Energie und noch mehr Engagement durch und landet trotzdem in der falschen Ecke. Das kommt eben daher, dass Manager wie viele andere Menschen auch Informationen und Erfahrungen unbewusst so filtern und interpretieren, dass sie sich in ihrem Denken und Handeln bestätigt sehen. So eine Art Filter, sie sehen selektiv nur noch das, was die eigenen Überzeugungen oder Entscheidungen bekräftigt. So ein Top-Team findet dann eben, auch wirklich, findet nur Belege, die die gemeinsame Entscheidung bekräftigen. Also kennen wir alle sichtbare Synergien aus der Akquisition oder Early Wins aus der neuen Strategie oder lauter grüne Ampeln in wichtigen Zukunftsprojekten. Also der Punkt ist, Warnzeichen, die eben auf ein potenzielles Scheitern hinweisen könnten, passen eben nicht in dieses positive Gesamtbild, was man sich selber macht. Und damit werden sie eben unbewusst, aber systematisch rausgefiltert, so als nicht relevante Sonderfälle oder für den Erfolg des Ganzen irrelevant. Und das ist eben genau dieser gefährliche Weg. Es gibt keinen Fokus auf widersprechende Fakten.
Ja, ich meine, im Endeffekt ist das ja absolut menschlich und sehr gut nachvollziehbar, finde ich. Es reduziert ja auch meine Komplexität.
Absolut.
Ich meine, die Welt ist schon komplex genug und gerade in diesen extrem disruptiven Zeiten, in denen wir leben, sodass ich auch eine gewisse Form von Gewissheit haben möchte. Und dann suche ich natürlich nach Bestätigung. Es ist sehr klar nachvollziehbar, es ist menschlich, aber es hat eben große Gefahren. Mhm. Ich erinnere mich noch an dieses wunderschöne Beispiel, das war so ein Highlight. CEO und CFO eines DAX-Konzerns, wo die beide in der Diskussion dieser Wahrnehmungsfehler sich anguckten und sagen, wenn wir beide einer Meinung sind, ja, dann hat der Vorstand keine Chance.
Der Rest des Vorstands keine Chance.
Und jetzt stell dir mal vor, war dann ja sozusagen die Reflexion, jetzt stell dir mal vor, wir sitzen im Bestätigungsfehler fest und sehen das nicht, was wir eigentlich sehen müssten. Mhm. Und das ist diese, genau diese Situation, wenn du zu stark auf sozusagen auf das guckst, was du bestätigt sehen willst und dir dessen nicht bewusst bist, dann kannst du wirklich Dinge ausblenden, die entscheidend sind für gute Entscheidungen.
Ja, und die beiden waren ja wirklich ein gutes Beispiel in dem Sinne, dass sie sich dessen sehr bewusst geworden sind.
Ja.
Aber normalerweise ist es ja eben so, und darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, so Top-Management, gerade Top-Management, ist ja diese Welt der Hyperinklusion, also des nahezu absoluten Eingeschlossenseins in so eine Blase. Und in dieser Blase findet ein Austausch an dieser Führungsspitze ja praktisch nur in diesem Kreis von Gleichen statt. Das sind ja alles Menschen, meistens Männer, mit nahezu gleichen Werten, sehr ähnlichen Biografien, fast gleichen Erfahrungen und Lebensweisen. Wo eben die Einbindung in diese Gruppe von Gleichen zum Kern der eigenen persönlichen Identität wird, wächst natürlich die Gefahr von mangelnder kritischer Reflexion, ist ja völlig klar. Also ich will mich ja, ja nicht dagegen stellen. Ja. Ne? Also ich will ja dazugehören und ich habe ja sonst nichts auf Deutsch gesagt. Und deswegen vermeidet man eben dann den produktiven Konflikt. Man bringt eben nicht widersprechende Fakten auf den Tisch oder sagt, ich gucke da ganz anders drauf. Und das führt dann eben in diese fatale Uniformität im Denken. Und damit ist eben nochmal ganz besonders wichtig zu verstehen, dass diese Hyperinklusion praktisch so ist wie ein Turbo für diese Wahrnehmungsverzerrung und Bestätigungsfehler.
Das ist echt ein guter Konnex, finde ich. Dass du sagst, diese Hyperinklusion ist im Grunde diese, so wie so ein Katalysator, ne? Für diese Form von Bestätigungsfehlern, für diese kognitive Verzerrung.
Genau.
Ja, das ist die zweite Verzerrung, mit der wir uns natürlich die Sicht auf die Welt erleichtern. Das hat ja damit auch zu tun, ne? Dass der Mensch Abkürzungen sucht, um diese Komplexität der Welt zu reduzieren. Die dritte Wahrnehmungsverzerrung ist der Selbstdienlichkeitsfehler.
Der ist auch schön.
Ja, und den kennen wir alle. Wir überschätzen systematisch unseren Beitrag zum Erfolg und unterschätzen unseren Beitrag zum Misserfolg.
Genau.
Wir überschätzen den Einfluss des Einzelnen und unterschätzen die Macht der Verhältnisse. Wir entlasten uns quasi dadurch selbst und das tut ja auch irgendwie gut, ne? Und im Berufsalltag, in unserer Arbeit sehen wir das dann in solchen Aussagen wie, aha, die neue Software ist ein Misserfolg. Nee, also Moment, nicht die Software ist das Problem. Unsere Mitarbeiter haben das noch nicht verstanden. Oder der Kunde hat das noch nicht verstanden.
Ja, das Produkt ist gefloppt. Ja, der Kunde hat es einfach nicht verstanden. Nicht das Produkt war kaputt oder schlecht. Ne? Und das ist eben genau dieser Selbstdienlichkeitsfehler, der eben wirklich tief auch im mentalen Modell erfolgreicher Führungskräfte verankert ist. Das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Art Selbstimmunisierung. Ne?
Ja.
Die innere Logik ist ja auch so eigentlich super bestechend. Du sagst eigentlich, für Erfolge bin ich selbstverantwortlich durch meine eigene Kompetenz. Und Misserfolge sind das Resultat widriger Umstände.
Ja,
das ist ja auch unheimlich entlastend eigentlich.
Ja, also hat das Unternehmen so ein super Geschäftsjahr hingelegt oder einen wirklich harten Turnaround gemeistert oder ein starkes Umsatzwachstum, dann schreibt das Top-Team sich selbst meistens die Leistung zu. Ne? Das ist genau der Kick hier. Mhm. Und der gemeinsame Erfolg wird interpretiert als Resultat weitsichtiger Entscheidungen und wirkungsvoller Führung. Ich meine, das ist ja auch, du kannst ja auch nicht ständig in Sack und Asche gehen und ständig durch Zweifel gekrümmt gehen. Aber darum geht's nicht, sondern du musst dir diese Wahrnehmungsverzerrung ja ganz bewusst vor Augen führen, damit du nicht durch diese Denkroutinen zu falschen Entscheidungen verleitet wirst.
Nein, genau. Ich meine, das ist ja genau das, was, auch wenn man Tedlock nochmal zuhört, dann sagt er ja auch, es geht jetzt nicht um Demut oder um Unterwerfung unter ein Schicksal, sondern er sagt einfach, es geht um intellektuelle Bescheidenheit. Das finde ich eben wichtig. Intellektuelle Bescheidenheit, finde ich, ist einfach ein guter Begriff. Kann ja nicht sein, dass du sagst, okay, wenn es gut läuft, dann ist es mein Verdienst. Wenn es schlecht läuft, ist es irgendwie, sind es die Verhältnisse. Also war das Geschäftsjahr schwach, sind ungünstige Bedingungen der Grund für meinen Misserfolg. Wie gesagt, Kunden haben das Produkt nicht verstanden oder die Konjunktur hat sich abgekühlt oder meine Leute haben einfach nicht mitgezogen. Das wird dann ja schon oft herangezogen und es ist eben genau ein Teil dieses Selbstdienlichkeitsfehlers.
Man guckt immer schnell auf die Lehmschicht.
Genau.
Auf die, sind das denn die richtigen Mitarbeiter?
Das ist dieses Blame Gaming. Also,
genau, das geht ganz schnell. Das ist der dritte, das ist der Selbstdienlichkeitsfehler oder diese kognitive Verzerrung. Und den vierten, den finde ich ja besonders schick. Also das ist einer, das ist schwierig, den zu umgehen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist der Rückschaufehler. Wir erfinden uns eine konsistente Story über unsere Vergangenheit und verlängern sie in die Zukunft.
Kahneman nennt das so schön Narrative Fallacy.
Der narrative Irrtum.
Genau.
Also Vergangenheit ist nichts Objektives, sondern etwas, also unsere Vergangenheit, meine Vergangenheit beispielsweise.
Jedes, deine und alle.
Nichts, alle. Aber meine, wenn ich jetzt auf mich gucke, ist nichts Objektives, sondern etwas von mir Konstruiertes.
Genau.
Ich hebe bestimmte Dinge hervor, ich lasse bestimmte Dinge weg. Und ich habe ein ziemlich klares Verständnis davon, was mich denn in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat. Und jeder Mensch und jeder Manager natürlich entwirft eben sein eigenes Narrativ. Weil wir auch irgendwie so ein bisschen uns an Gewissheiten festklammern wollen. Ne? Wir wollen ja sozusagen das dann auch in die Zukunft tragen. Aber wir denken eigentlich, ich war erfolgreich, ich bin erfolgreich und ich werde auch in Zukunft erfolgreich sein, weil. Und das ist dann mein Narrativ.
Und aus diesem Narrativ werden dann eben so, also aus diesen Erfahrungen eigentlich, werden dann diese scheinbar konsistenten Selbsterzählungen konstruiert. Also ich bin erfolgreich, weil ich so bin, wie du gesagt hast. Man könnte ja auch sagen, ich bin vielleicht erfolgreich, obwohl ich so bin.
Ja, genau. Ist ja auch manchmal so.
Aber das ist eben nicht Teil dieses Narrativs, sondern,
nee, genau.
Sondern diese Selbsterzählungen werden dann eben so zu einer Art persönlichen Erfolgsmodellen verdichtet. Ne? Das kennen wir ja ganz oft von unseren Klienten. Also ich mache das schon seit 20 Jahren so und damit bin ich erfolgreich. Das heißt, jeder Einzelne hat eigentlich so eine feste, selektive Auffassung darüber, welches Verhalten die Grundlage für seinen Erfolg war. Ganz klar. Und so entsteht natürlich eine ganz eigene Interpretation von vergangenen Ereignissen, von vergangenen Verhaltensweisen. Aber das alles wird eben dann eine sehr robuste Auffassung darüber, was mein Erfolgsrezept ist. Und wenn ich dieses Erfolgsrezept kenne, dann sage ich, was in der Vergangenheit funktioniert hat, wird mit Sicherheit auch in der Zukunft funktionieren.
Ja, und das ist eben dieser Trugschluss. Das ist das Brutale, denn diese Geschichten schaffen ja so eine Art trügerische Sicherheit.
Genau.
Ne? Sie bergen ein Risiko, weil sie so die Illusion einer Zwangsläufigkeit in sich tragen.
Wenn ich das tue, kommt das dabei raus. Und das stimmt eben nicht.
Und damit verlängere ich Routinen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und das ist heute schon mal ganz grundsätzlich in Frage zu stellen.
Absolut. Ne?
Passt das eigentlich noch für die Zukunft? Also im Rückblick scheint dieser persönliche Erfolg dann einer zwingenden inneren Logik zu folgen, die auf einer Kombination von Kompetenz, Weitsicht und Führungsstärke basiert. Und so etwas wie Glück, Zufall oder begünstigende Umstände werden meist ausgeklammert. Aber wir müssen uns ja nur mal selbst fragen, was waren denn so die Wendepunkte und die entscheidenden Weichenstellungen in unserem Leben? Das hat unglaublich viel mit Glück zu tun.
Absolut. Und ich meine, es gibt ja auch in Good to Great von Jim Collins diesen schönen Satz, never ever underestimate the role of luck. Also unterschätze niemals die Rolle von Glück.
Niemals, niemals, niemals.
Niemals, 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 genau. Und das ist genau der Punkt. Es wird eben diese Zwangsläufigkeit und diese Ursache-Wirkung konstruiert und das ist eben ein echter Trugschluss. Aber dieser Trugschluss verleitet eben viele Manager, einfach Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen oder scheinbare Erfolgsmodelle aus der Vergangenheit unter völlig veränderten Bedingungen einfach immer weiter anzuwenden.
Das ist genau diese große Gefahr in diesen Zeiten, die so völlig anders sind.
Die handeln eben nach diesen bewährten Mustern, sind sich aber nicht bewusst darüber, dass sich die Bedingungen in ihrem Umfeld möglicherweise tiefgreifend geändert haben. Es gibt auch diesen schönen Satz, ich weiß nicht von wem, if the fact change, I change my mind, sir. What would you do? Also wenn sich die Dinge ändern, dann muss ich halt auch anders denken.
Ja, das ist der Rückschaufehler und den finde ich echt schwer auszuhebeln. Da muss man sich schon sehr bewusst darüber sein, dass man das eigene Selbstverständnis nicht zu fest zementiert, sondern auch mal Zweifel zulässt und mal schaut, welche Routinen eigentlich noch wirksam sind und welche Erfolgsfaktoren tatsächlich noch wirksam sind in der Zukunft, ja, in den schwierigen Zeiten, in
denen
wir sind. Dann haben wir den fünften, das ist der letzte, den wir für uns jetzt mal so rausgesucht haben, das ist der Aktionsfehler. Also tun ist immer besser als lassen, ne? Sozusagen wir sind ja alle Macher, das ist ja ganz klar.
Tatmenschen.
Äußert sich dann auch so tatsächlich, ich meine, das sind so Zitate, die wir aus unserer Arbeit kennen. Wir entscheiden das jetzt, also sofort, ja. Ich meine, wir werden schließlich fürs Handeln bezahlt, nicht fürs Abwarten.
Genau.
Da sind ja immer so diese Schwarz-Weiß-Malereien, das, was man so ganz schnell mal durchzieht. Das stimmt schon auch, weil Stakeholder sind ungeduldig, Mitarbeiter wollen Orientierung, Medien stellen Fragen. Ich meine, Manager stehen ja unter ständigem Druck, unter ständiger Beobachtung und dann dominiert natürlich dieser Impuls zum direkten Handeln. Ne? Also im Zweifel handeln, sofort und nicht strategische Geduld üben, obwohl das vielleicht manchmal die bessere Alternative wäre.
Man handelt unabhängig davon, ob Handeln im Moment richtig ist oder ob Abwarten und vielleicht tieferes Verstehen besser wären eigentlich. Mhm. Und die Logik ist eben klar, hast du eben gesagt, Eigentümer, Aufsichtsratsgremien und was weiß ich nicht alles, werten es eben nicht als Erfolg, wenn ein Manager durch Nichthandeln das Richtige getan hat. Sondern im Top-Management ist man gedrängt, in jeder Situation sichtbar das Heft des Handelns in der Hand zu haben. Und dadurch eben Entscheidungsstärke und Entschlossenheit zu demonstrieren. Und es gibt wenige, die sich dagegen auflehnen. Warren Buffett hat ja mal diesen schönen Satz gesagt, wir werden nicht dafür bezahlt, etwas zu tun, sondern wir werden dafür bezahlt, das Richtige zu tun. Und das ist eben genau der Punkt. Also manchmal ist das Richtige eben auch das Nichthandeln und das Abwarten und erst dann zu handeln. Und das ist eben oftmals etwas, was dann in den Hintergrund tritt.
Ja, aber wir erleben das ja häufig, ich meine, wir kennen das ja auch von uns selbst, wenn Druck da ist, wenn Krisensituationen da sind, dann ist ja eigentlich meistens eine ruhige Hand gefordert, aber man fällt eben sehr schnell in Aktionismus. Das sehen wir auch in unserer Arbeit und dann wird eben für die Diagnose, die Problemanalyse nicht so viel Zeit aufgewendet, ja, wie es eigentlich sein müsste, weil es müssen schnell Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben das schon häufig in Krisensituationen, dass dann schnell was rausgeschossen wird, dass damit dann die nächsten Ebenen, die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter eher so desorientiert werden und nicht das Gefühl haben, dass tatsächlich eine ruhige Hand an der Spitze
ist. Ist denn eher rasender Stillstand?
Ja. Menschlich völlig nachvollziehbar, aber sich auch das wieder bewusst zu machen, dass gerade in diesem System 1, in diesen Denkroutinen, ja, die ein Manager super antrainiert hat, das sind starke Muskeln, die er entwickelt hat, musste er auch tun oder müssen sie auch tun, dass dort eben genau diese Wahrnehmungsverzerrungen so stark wirken.
Und man muss sich aber eben, und das kann man einfach ja nicht oft genug wiederholen, sagen, diese Wahrnehmungsfehler sind keine Schwächen einzelner Manager. Und sie sind eben auch kein Managerversagen. Ne? Nee. Also, weil es einfach menschlich ist. Man kann fast sagen, diese Verzerrungen haben fast ihre Ursache in einer Stärke, nämlich in diesem leistungsfähigen, automatisch und unbewusst arbeitenden psychischen Routinesystem 1. Was so stark ausgeprägt ist, dass es eben auf Basis unvollständiger Informationen schnell und effizient arbeitet. Das ist ja eigentlich gut, aber es kippt eben in den Nicht-Routine-Situationen oder unter Druck möglicherweise in die falsche Richtung. Und das ist eben das Problem, dass dieses intuitive System anfällig ist für Irrtümer, Kurzschlüsse oder irgendwelche Abkürzungen, die in die falsche Richtung führen. Und deswegen ist es ja so wichtig, und das ist ja unser Punkt hier, niemandem irgendwas vorzuwerfen, sondern zu sagen, lass uns doch mal gucken, wie können wir diese Fehler nicht nur erkennen, sondern wie können wir auch in der Situation im Grunde es hinbekommen, dass wir dieses schnelle System einbremsen und besser entscheiden.
Darauf gucken wir jetzt. Die dritte Frage. Was kann jeder Manager in und mit seinem Team tun, um diese Wahrnehmungs- oder Denkfehler quasi auszuhebeln?
Gegensteuern ist möglich auf Basis gemeinsamen, disziplinierten Denkens und Handelns.
Ja, ich finde das gut, weil das wirklich betont das gemeinsame und disziplinierte Denken und Handeln, weil darum geht es eigentlich. Du kannst es natürlich erstmal für dich erkennen, aber besonders wirksam ist es natürlich, wenn du das mit deinem Team machst oder mit deinen Kollegen machst, weil du brauchst im Grunde ja das Kollektiv als Korrektiv.
Exakt.
Ja, um deine Chancen zu verbessern, wirklich die Wahrnehmungsfehler zu erkennen und damit auch zu vermeiden. Also die Basis ist natürlich, dass jeder Einzelne das Bewusstsein dafür schärft, dass er selbst nicht rein rational denkt und handelt. Und erst dann kann er ja gemeinsam mit anderen dazu beitragen, gezielt Gegenmaßnahmen zu entwickeln.
Erstmal eine Einsicht ins Problem haben.
Ne? Genau.
Und das Schöne ist, es gibt eben pragmatische und einfache Methoden, um sich gegen diese häufigsten Biases oder Wahrnehmungsfehler zu widmen. Das ist ganz klar. Und natürlich, die pragmatischste ist immer eine Liste. Eine Bias-Checkliste, wo man sagt, kenne ich eigentlich meine individuellen, also ganz persönlichen Wahrnehmungsverzerrungen und kenne ich auch die kollektiven Verzerrungen meines Teams?
Ja, das ist eigentlich eine ganz coole, weil auch so einfache Methode.
Genau.
Und so kennen wir es tatsächlich auch von einem Klienten, der diese Bias-Checkliste mit seinem Team erarbeitet hat und gesagt hat, welche Wahrnehmungsfehler könnten unsere Entscheidungen beeinflusst haben und wie. Also rückblickend, und natürlich nimmst du sie dir dann auch bei künftigen Entscheidungen vor. Erstmal Analyse after the fact, um dann sozusagen vorausschauend anders zu handeln.
Exakt.
Das ist ja wichtig. Und das ist wirklich ein spannendes Beispiel. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über den CEO und den CFO des DAX-Konzerns. Und der CFO hat genau diese Aussage seines CEO zum Anlass genommen und mit seinem Team diese Technik eingeführt, sich die eigenen Denkfehler bewusst zu machen, um die Position des CEO auszugleichen. Das ist eigentlich wirklich cool, weil es ja, ne, nur noch mal zur Erinnerung, die gefährlichste Situation ist, wenn der CEO und der CFO einer Meinung sind, weil sie dann den gesamten Vorstand quasi als Geisel nehmen. Das Ziel des CFO war hier wirklich, dass er und sein Team sich sehr klar der Denkfehler bewusst sind. Aber es gibt halt noch weitere gute Methoden. Also das ist das Einfachste, die Bias-Checkliste auf Basis der wichtigsten Wahrnehmungsverzerrungen. Aber wir haben noch mal so drei Gegengifte, nenne ich das jetzt mal so, diskutiert im Vorfeld, die wir für besonders wirksam halten. Und probieren Sie die doch einfach mal aus.
Ja, und wir haben ja auch Klienten, die es ausprobiert haben.
Genau.
Die erste dieser guten Methoden ist Teams mit Libellenauge bauen. Also es geht im Wesentlichen darum, Vielstimmigkeit und unterschiedliche Perspektiven zu erzeugen. Mhm. Und dieses Gegengift ist super wirksam und das stammt eben genau aus der Forschungsarbeit von Phil Tetlock in dem Good Judgment Projekt. Und provozierend hat er das so ausgedrückt, Vielfalt schlägt Expertise. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt. Man könnte das eben genau diese Teams mit Libellenauge nennen. Es geht darum, unterschiedliche Sichtweisen zusammenzuführen. Unterschiedliche Sichtweisen sind eben die beste und wirkungsvollste Möglichkeit, kollektive Denkfehler zu vermeiden. Also wenn alle die gleichen Scheuklappen tragen, dann landest du im Dunkeln.
Ja, Tetlock sagt, wenn Sie in Ihrem Team nur Mitglieder mit identischen Sichtweisen haben, erhalten wir immer nur wieder dieselbe Schlussfolgerung. Also eine homogene Gruppe, die aus lauter gleichen Klonen besteht, hat da keine Chance. Da ist er sehr klar.
Unterschiedliche Sichtweisen mit einer Kultur des offenen Austausches und des respektvollen Hinterfragens. Also es kommt nicht nur auf die individuellen unterschiedlichen Sichtweisen an, sondern auch, dass man sich dann wirklich austauscht. Das kann wirklich eine ganz entscheidende Verbesserung bringen, wenn es um Entscheidungen geht.
Ja, wir haben das ja bei einem Klienten beobachtet, der wirklich eine sehr, sehr große Akquisition geplant hatte. Und er hat interdisziplinäre, ganz unterschiedliche Teams von unterschiedlichsten Unternehmensbereichen und auch unterschiedlichen Ebenen zusammengestellt. Und die hatten alle eine Aufgabe, sozusagen zu recherchieren, zu analysieren, zu diagnostizieren, macht diese Akquisition Sinn.
Und das war eine große, eine richtig große.
Da haben die sich richtig Zeit für genommen. Also das ging nicht mal eben so in 4 Wochen, sondern das war 3 oder ich glaube sogar 4 Monate.
Das war wie so ein Campus eigentlich, ne?
Um wirklich sicher zu gehen. Und die sind ganz unabhängig voneinander gelaufen, diese Teams. Mhm. Und dann ist natürlich immer noch im Endeffekt diese unternehmerische Entscheidung, die natürlich das Risiko tragen muss im Raum am Ende. Aber diese Vielfalt der Stimmen oder, was Tetlock sagt, diese Kultur des offenen Austauschs und des respektvollen Hinterfragens, das wurde da wirklich in Perfektion gelebt.
Mhm,
das
absolut. Muss man schon sagen. Absolut. Also das war wirklich ein tolles Beispiel, finde ich.
Mhm. Das waren mehrere Teams mit Libellenaugen. Das zweite Gegengift ist der Widerspruch als Teampflicht. Also den Zweifel wirklich zu kultivieren. Denn wir wissen ja alle, nichts ist so ineffektiv wie ein Harmoniekartell an der Spitze von Unternehmen. Das wollen wir nur gar nicht.
Nee, genau. Dieses Harmoniekartell ist ja am Ende dann, was dazu führt, dass das alles nur eine Echokammer ist. Also du wirfst irgendwas ins Team und du hörst immer nur das Gleiche zurück. Und deswegen ist es ja so wichtig, diese Meinungsverschiedenheiten innerhalb eines Teams zu kultivieren. Es gibt ja gute viele Beispiele, aber Bart Becht zum Beispiel, ein CEO, der sehr, sehr erfolgreich war in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender von Reckitt Benckiser. Und er war eben Meister da drin, genau diese Meinungsverschiedenheiten gegeneinander antreten zu lassen. Er hat ja diese schöne Regel definiert als Nummer 1 seiner Teamregeln, disagree and commit. Also erst miteinander nicht einig sein, um sich dann zu einigen. Und er sagt, das eine ist eben die Voraussetzung für das andere. Und das finde ich sehr, sehr gut. Du musst es erst ausgetragen haben, um dich dann zu einigen. Und eine ähnliche Logik kenne ich ja auch aus meiner McKinsey-Zeit, diese berühmte interne McKinsey-Regel, Obligation to Dissent. Also du hast die Pflicht zum Widerspruch. Egal, ob du jetzt mit einem Direktor redest oder mit einem Kollegen oder sonst irgendwas, wenn du was anderes glaubst, dann musst du das auch wirklich auf den Tisch legen.
Es geht im Grunde darum, den Widerspruch zur Teampflicht oder zum Dienst am Team zu erheben. Das finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Ja? Das ist wirklich deine Pflicht, des Teams zuliebe. Also ist der explizite Auftrag, eine Entscheidungsvorlage grundlegend zu hinterfragen. Und gerade in einer Welt unter Gleichen setzt dieser gewollte Widerspruch auf Zweifel als produktive Kraft.
Genau das ist es ja, was diese Wahrnehmungsfehler verhindert. Und es geht eben darum, sich wirklich ehrliche Antworten auf die Fragen zu geben, war unser Vorgehen tatsächlich immer erfolgreich? Was glauben wir, hat uns erfolgreich gemacht? Und ist das eigentlich tatsächlich zutreffend? Also sich selber immer wieder zu challengen in den eigenen Überzeugungen.
Oder machen wir uns etwas vor? Ne? Also praktisch so den reflektierten Zweifel als Notbremse zu nutzen, wenn das Team droht, in blinden Aktionismus zu verfallen oder Entscheidungen schnell durchzuwinken oder zu schnell auf alte Erfolgsrezepte zurückzugreifen. Also Widerspruch als Teampflicht. Den Zweifel kultivieren. Das ist das zweite Gegengift. Das dritte ist auch ein schönes.
Das dritte Gegengift heißt Autopsie ohne Schuldige. Es geht also darum, Fehler offen anzusprechen und damit nutzbar zu machen. Normalerweise, wenn irgendwo ein Fehler passiert oder es irgendwie schiefläuft, dann kommen ja immer diese Fragen auf. Also wie konnte es dazu kommen? Wer trägt die Schuld? Warum hat niemand rechtzeitig gewarnt? Aber das sind ja eben genau die falschen Fragen. Die führen ja eher in eine Verurteilung und nicht in eine Entwicklung. Wenn es um Misserfolge oder um Fehler geht, dann muss man eigentlich anders über Fragen nachdenken. Aber üblicherweise ist eben ganz oft so, dass Fehler und Misserfolg gerade an der Unternehmensspitze natürlich verpönt sind. Man spricht nicht darüber, es ist irgendwie unverzeihlich und man hat irgendwie die Angst vor Gesichtsverlust.
Ja, das ist auch nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Mal eine echte positive Fehlerkultur, von der ja alle sprechen, das möchte ja jeder haben. Also dieses aus Fehlern gemeinsam lernen, die sieht natürlich anders aus. Eine regelmäßige gemeinsame Autopsie ohne Schuldzuweisung schafft tatsächlich die Grundlage, um Fehler des Teams offen anzusprechen. Aber das braucht natürlich so etwas wie eine Kultur der psychologischen Sicherheit.
Haben wir letztes Mal drüber gesprochen, genau.
Wenn ihm das gelingt, psychologische Sicherheit in seinem Team aufzubauen, kann sich diese Übung tatsächlich zu einer positiven, gesunden Teamroutine entwickeln.
Wenn es eben sich zu einer Teamroutine entwickelt, dann ist es ja so, dass das Top-Team dann eben auch wie so ein Rollenmodell funktioniert. Und wenn Widerspruch und so weiter da möglich ist und eine Fehlerkultur, dann verbreitet sich das natürlich auch in der gesamten Organisation. Und deswegen ist es eben wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen. Also zum Beispiel, was dürfen wir nicht übersehen? Oder was lernen wir aus dem Scheitern? Oder was müssen wir eigentlich tun, um alle Meinungen auf den Tisch zu bringen und auch wirklich zu hören? Was müssen wir tun, um diesen Fehler, den wir jetzt gemacht haben, das nächste Mal zu vermeiden? Also es geht wirklich darum, gezielt zu fragen, um aus diesen Fehlern zu lernen. Denn so werden eben im Grunde diese Themen ansprechbar, die eigentlich meistens unausgesprochen bleiben und irgendwie unter den Tisch gekehrt werden.
Ja, also das Libellenauge, Widerspruch als Teampflicht und eine Autopsie ohne Schuldige in einer Kultur der psychologischen Sicherheit. Das sind gute Gegengifte über die klassische Checkliste der eigenen Biases im Team hinaus. Probieren Sie es mal aus.
Zusammengefasst kann man also sagen, besonders erfolgreiche Manager müssen erkennen, dass ihre eingeübten Erfolgsroutinen in diesen Zeiten einfach gefährlich sind. Denn sie können zu falschen Prognosen und zu falschen Entscheidungen führen. Es braucht wirklich so einen selbstkritischen Dialog mit sich selbst und mit anderen und die gemeinsame ehrliche Reflexion im Team, um sich eben über diese dysfunktionalen Denk- und Verhaltensroutinen klar zu werden. Also diese Wahrnehmungsverzerrungen und Denkroutinen zu vermeiden. Und so eben gezielt Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Ja, das sehe ich auch so. Also ganz klar mit diesem Rüstzeug und einem reflektierten Blick ja, auf die eigenen Routinen kann es gelingen, die Denkfehler zu umgehen und die Qualität der Entscheidung ganz deutlich zu verbessern.
Das war unser Podcast über die Gefahren falscher Vorhersagen und Entscheidungen durch Denkfehler und natürlich, was Sie dagegen tun können. Wir hoffen, Sie fühlen sich vielleicht sogar so ein bisschen ertappt. Sie fühlen sich vielleicht selbst erkannt. Aber wir hoffen vor allen Dingen, Sie fühlen sich inspiriert und haben Lust, natürlich ein bisschen weiter darüber nachzudenken. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback und Ihre Ideen und Fragen. Melden Sie uns also gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
Ja, und wir brechen jetzt nächste Woche nach Nairobi auf.
Oh ja.
Und sind dann erstmal tatsächlich über 2 Wochen abgetaucht in unserer eigenen Leadership Academy in Nairobi, Purpose Driven Leadership, wo wir mit 35 kenianischen Talenten, Führungstalenten arbeiten. Und wir nehmen ja immer so 8 bis 10 Executives mit, die mit uns dort Einerseits als Coaches vor Ort in kleinen Gruppen arbeiten, aber andererseits ein ganz intensives Leadership-Programm, ein Action-Learning-Programm.
Für sich selbst machen.
Für sich selbst machen.
Also ich freue mich schon drauf, total.
Ja, das ist eine echt spannende und wirklich intensive Arbeit. Und deswegen sind wir in 2 Wochen tatsächlich, da sind wir nämlich mittendrin, sind wir nicht mit einem neuen Podcast für Sie da, aber wir schalten den Podcast von letztem Jahr mit den Executives, die uns im letzten Jahr nach Nairobi begleitet haben, nochmal live, sodass Sie, wenn Sie Lust haben, rauszufinden, was wir denn dort in Nairobi machen, dort einfach mal reinhören können. Das ist unser liebstes philanthropisches Projekt. Wir unterstützen dort die Non-Profit-Organisation Education, die ja uns dabei hilft, das vor Ort durchzuführen.
Also wie gesagt, wir freuen uns drauf und es wird bestimmt eine gute Zeit und wir bleiben bei Ihnen mit der Folge vom letzten Jahr.
Und in 4 Wochen sind wir dann wieder live bei Ihnen, um Sie auf die Sommerpause einzustimmen. Wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.